Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell, die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir's an.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
Heute könnte es ausnahmsweise ein bisschen lustig werden bei uns. Wir reden nämlich über Humor. Humor kann wirklich ein Biohack sein und wieso das so ist, was Humor mit uns macht und was wir tun können, um heiterer durchs Leben zu gehen, das weiß unser heutiger Gast. Das ist der Kommunikationspsychologe Dr. Bastian Meierhofer. Er ist selbst Biohacker und einer der führenden Experten für Humor im deutschen Sprachraum. Manche von euch kennen ihn wahrscheinlich schon, denn der Bastian war schon in einer sehr erfolgreichen Folge der Biohacking-Praxis zu Gast. Da ging es um Scheinfasten und um das Prolon-Programm von Dr. Walter Longo. Hallo, lieber Bastian.
Hallo, schön, dass ich nochmal hier sein darf. Und gibt wenig zu ergänzen, außer dass ausnahmsweise, dass es um Humor geht oder dass es ausnahmsweise lustig wird bei euch natürlich nicht. Stimmt, wie viele Hörer, Hörerinnen von euch wissen, aber dazu gleich mehr nochmal in Ruhe. Schön, hier zu sein.
Hat ein Humorforscher einen Lieblingswitz?
Der ist handelt von meinem Großvater. Ich würde gerne sanft und friedlich im Schlaf sterben wie mein Großvater. Nicht angsterfüllt und schreiend wie seine Fahrgäste. Setup, Punchline, ja. Erwartungsverletzung, Neuinterpretation, Belief Revision, alles spannende kognitive Prozesse. Ihr habt gelacht. Ich glaube, es war kein Fake-Lachen, sondern ein Duchenne-Lachen, ehrliches, mit emotionaler Heiterkeit angereichertes Lachen und verbindet uns und ich denke, ein schöner Einstieg.
Ja, ein paar Fachbegriffe hast du jetzt verwendet für warum dieser Witz jetzt lustig war. Zumindest wir haben ihn lustig gefunden. Und ich glaube, er war auch wirklich lustig. Er hatte diese Überraschung drinnen. Ich glaube, das ist so, du hast als Zuhörer eine Erwartung und folgst dem Witzeerzähler wie so eine Rille in einer Schallplatte. Und auf einmal bricht die Nadel aus. Und ich muss aber wieder zurückspringen. Das heißt, ich muss dieser Nadel nachspringen in die andere Rille. Und du hast ja eigentlich das komplette Bild umgedreht mit den letzten zwei Worten des Witzes. So, was ist da die Mechanik dahinter?
Ich traue mich jetzt fast nicht, meine Mechanik zu erklären, weil das Bild mit der Schallplatte natürlich großartig ist. Grundsätzlich wird es in der Forschung oft Garden Path Humor genannt, dass man sozusagen auf einen Holzpfad geleitet wird. Wir füllen automatisch Leerstellen im Text an. Wir haben eine a priori Wahrscheinlichkeit, wo die Bedeutung hingeht. Zack, in der Punchline wird uns der Boden unter den Füßen weggerissen oder die Platte springt, wie du es so schön gesagt hast. Wir müssen wieder zurückgehen, einen neuen Weg finden, eine neue Interpretation, die im Idealfall auch noch angereichert ist durch emotional getriggerte Inhalte, Inappropriateness, also etwas, was so ein bisschen aus dem Rahmen rausspringt, unangemessen ist.
Zum Beispiel die Fahrgäste in einem Autobus sterben.
Zum Beispiel eine brutale Unfallszenario. Autobus könnte natürlich auch woanders ein Fahrgast sein, aber auch wieder eine Interpretation. Da sind wir schon mitten im Thema drin. Und diese Kombination, Erwartungsverletzung, Neuinterpretation, emotionale Anreicherung ist ein relativ zuverlässiges, reliable, sagt man ja so schön in der Wissenschaft, Mechanismus, um Humor zu triggern.
Wieso lachen wir überhaupt?
Also, ich bin auch ein großer Fan davon, erstmal in die Evolution zurückzugehen. Ich finde, manchmal tue ich mir schwer, das so als alleiniges Erklärungsmodell für jetziges Verhalten heranzuziehen, aber wir sind einfach über Millionen Jahre unsere Gene gewachsen und da gibt's richtig, richtig tolle, spannende Erklärungen. Und zwar, wenn man nicht nur beim Menschen schaut, sondern wenn man auch weitergeht bei Primaten, vielleicht sogar auch bei Ratten, bei anderen Tieren, gibt's ganz viele Grundprototypenformen von dem, was wir heute als Humor oder Heiterkeit, die Emotion bezeichnen, die alle so in diesem Kontext von Rough and Tumble Play, also dieses spielerische Raufen. Also denkt euch einfach so, dass das klassische Bild von Bonobos, da steckt sehr, 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 sehr viel drinnen, die herumtollen, die spielen. Und in diesem Spiel, in dem Spiel,
diese kleinen Menschenaffen, oder?
Diese kleinen Menschenaffen, die sehr, sehr spannend sind aus vielerlei Hinsicht, aber eben auch beim Thema Humor. Und genau in diesem Rough and Tumble Play zeigt sich, dass da ganz ähnliche Lachlaute stattfinden, wie das, was wir auch als Menschen kennen. Und daraus, nicht übrigens bei Primaten, auch bei Ratten hat man festgestellt, wenn man die kitzelt, dass da auch tatsächlich, wenn man das die Soundfrequenz so anreichert, dass man das Menschliche hören kann, dass da ein Lachen stattfindet. Und deswegen hat sich das sehr schnell, es gibt ein tolles Theoriepaper dazu, Shervey und Wilson, es ist schon in die Jahre gekommen, aber immer noch gültig, wo sie sagen, Lachen ist ein soziales Signal an die Gruppe, also ein Signal an unsere Gruppe. Wir befinden uns gerade in einem gefahrenfreien Kontext. Da ist jetzt gerade kein wilder Säbelzahntiger, der über uns herfällt und unsere Babys auffrisst. Und deswegen können wir in diesem gefahrenfreien Kontext unsere kognitiven, unsere sozialen, aber auch unsere physischen Ressourcen trainieren im Spiel. Sei es durch Raufen, sei es durch Täuschungen, durch alles, was wir auch sozusagen dann als spätere, abstraktere Formen von unserem Humor kennen, ist da schon tief veranlagt. Und also ein Signal an unsere Gruppe, gefahrenfreier Kontext. Wir können nicht nur jetzt uns auch darauf konzentrieren, wegzulaufen, Angst zu haben, sondern wir können einen Möglichkeitsspielraum für uns entdecken, der Lernen ermöglicht, der soziale Connection ermöglicht. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr tief verankertes Grundprinzip, was auch bei uns, dadurch, dass es evolutionär sehr, sehr alt ist, auch in alten Gehirnregionen verankert ist, mit dem Thema Heiterkeit, Emotionen. Können wir dann gerne auch die Anknüpfung zu Dopamin herstellen, der jetzt eine spannende neue Folge bei euch war. Also da sind wir genau in diesem Teil drinnen, evolutionär betrachtet. Das hat sich natürlich jetzt mit vielen anderen Phänomenen zusammen kooptet, sagt man in der Evolutionstheorie, dass sich das kombiniert. Wenn wir jetzt an verbale Intelligenz denken, Kreativität denken, an soziales Miteinanderdenken, das sind alles sozusagen dann Fortsetzungen von diesem evolutionär sehr tief verankerten Instrument.
Humor erleint uns ja auch. Also Humor, wenn wir gemeinsam lachen, stellt das eine Verbindung zwischen uns her. Und ich glaube, das ist ja auch, was der Comedian versucht zu provozieren, indem er zunächst einmal eine Erwartung erweckt, sie dann enttäuscht, aber sich dann wieder einfangen lässt vom Zuhörer. Und damit, glaube ich, entsteht so ein Moment der Gemeinsamkeit.
Also die soziale Komponente bei Humor ist enorm. Es gibt, glaube ich, sehr viele, kennen wir vielleicht alle das Beispiel, wenn man auch im Zug sitzt, irgendeinen lustigen Gedanken hat oder was Lustiges liest, dass man auch alleine lachen kann oder vielleicht eine mentale Repräsentation von einem sozialen Kontext davon hat.
Aber es fühlt sich aber total anders an.
Es fühlt sich also seltsam
alleine
an.
Zu lachen vom Fernseher oder vor einem Buch ist ganz anders, als gemeinsam mit anderen zu lachen.
Genau, also ich glaube, jeder, der schon mal in irgendeinem Comedy-Keller war, wo die Luft stickig ist, wo alles kompakt ist, wo man sich gegenseitig ansteckt, weil es einfach das Lachen, das hat unheimlich ein Ansteckungspotenzial. Kennt man ja auch von diversen YouTube-Videos, wenn einer mal anfängt zu lachen. Am Anfang schauen erstmal alle, der hat's nicht ganz. Mhm. Aber man kann sich fast nicht mehr raushalten. Das steckt an und wer dann nicht mitlacht, wird zum Außenseiter. Das heißt, es hat sehr viel auch mit Gruppenbildung zu tun. Sind wir auch wieder beim Thema Oxytocin und dergleichen drinnen. Also die soziale Komponente unbedingt.
Spiegelneuronen, wie beim Genen, oder? Spielt
ja
vielleicht auch eine Rolle.
Ja, ich bin da so ein bisschen, also diese ganze Spiegelneuronenforschung bin ich nicht ganz so gut drinnen. Gibt es aber auch ein paar Hinweise, dass das vielleicht übertrieben ist. Aber grundsätzlich geht es in die Richtung. Ja.
Wir reden jetzt über Humor. Aber Humor ist ja ein riesiges Füllhorn von unterschiedlichsten Formen der Kommunikation. Allein wenn ich mir den Unterschied zwischen Ironie, Sarkasmus und Zynismus anschaue, ja, da ist ja Ironie ist so ein bisschen ein verbindendes Stilmittel, ein augenzwinkerndes Stilmittel, und Zynismus ist etwas Abwertendes, Distanzierendes, Negatives. Über welche Art von Humor reden wir oder reden wir über alle Arten von Humor?
Nein, also ganz, ganz relevanter Punkt. Also bevor wir da jetzt auch einfach tiefer reinsteigen, müssen wir so ein bisschen so diesen Umbrella-Term. Also Humor ist einfach so ein Riesenschirm, der ganz viele unterschiedliche Facetten abbildet. Da geht es ja erstmal darum, produziere ich selbst Humor oder nehme ich Humor wahr? Dann, wenn ich produziere, eben wie du richtig gesagt hast, welche unterschiedlichen Stilmittel da reinfließen, welche Haltung kommt noch dazu? Aber dann reden wir auch von Humor in einem ganz anderen Setting, wenn es darum geht, dass man die Emotion, die dahinter steht, die wird im Deutschen etwas antiquiert als Heiterkeit gerne benannt. Im Englischen ist es der Begriff Mirth, M-I-R-T-H geschrieben, der da herangezogen wird. Und das ist die Emotion, die eben dahinter steht, hinter den ganzen neurokognitiven Prozessen und auch hinter dem Lachen. Also nicht das Lachen an sich, auch wenn wir von den Benefits reden, hat zwar auch ein paar physiologische Benefits, aber es gibt eine zugrunde liegende Heiterkeit, eine Emotion, die wiederum sich in Lachen auslöst, die wiederum einen Neurococktail auslöst. Also, und das ist eigentlich so ein bisschen der Punkt, wo es dann auch richtig spannend wird, dass wir
Heiterkeit.
Dass wir nicht nur darum sprechen, wie kann ich jetzt bei meiner Firmenrede einen Gag am Anfang hinstellen oder wie kann ich in sozialen Situationen schlagfertig humorvoll sein, sondern dass wir auch dieses emotionale Grundhaltung, diese tief verankerte Heiterkeit auch zulassen, um es als Stressabpufferung, um es als Coping-Mechanismus auch nutzen zu können. Also, aber die sind alle miteinander verzahnt. Deswegen einmal auseinander dividieren und dann wieder zusammenkriegen, das wird heute die Kunst sein. Andreas,
du... Ich muss tatsächlich eine Geschichte loswerden. Ich komme ja gerade aus dem Krallerhof zurück und die Geschichte setzt jetzt voraus, dass jeder, der mir zuhört, den Film Fight Club in den 90ern gesehen hat und sich an Bob erinnert. Okay?
Fight Club, ja, Bob war der...
Bob war ein sehr, sehr großer Mensch, der in einer Umarmungsszene, wo der Schauspieler, der den Tyler Durden spielt, Bob umarmt und er liegt dann so an seiner Brust. Okay, wer das nicht weiß, ist schwierig. Jedenfalls hatten wir ein unglaublich spannendes Meditationsseminar mit Professor Dr. Peter Riedl, der eine unglaubliche Senorität, eine unglaubliche Gravitas zum Thema Meditation mitgebracht hat. Der macht das seit 40 Jahren, ist eigentlich Radiologe. Die Geschichte ist wichtig. Und wir saßen da und meditierten im Sitzen und waren sehr, sehr in dieser alten Form der Meditation vertieft. Und dann sollten wir aufstehen und auf einen Menschen zugehen und sich dem annähern und uns vorstellen, wie wir uns dem annähern. Und jedenfalls stand neben mir Maxi Gotzler, der jetzt einen guten Kopf größer ist als ich. Und während wir uns so annäherten, hieß es dann, wir sollen uns jetzt gegenseitig berühren. Und ich legte dann meinen Kopf auf seine Brust, weil er einfach so viel größer ist. Und sagte leise Bob. Ja.
Okay.
Den Rest der Meditation standen da zwei Jungs in mittleren Alters und haben sich weggeschmissen vor Lachen und der Rest stand da und es war komplett social unangebracht und es war unglaublich komisch. Man versteht es auch nicht, wenn ich es erzähle. Aber sind halt diese Humorausbrüche, wo du denkst, okay, du bist Seminarveranstalter, du hast einen super geilen, super ernsthaften Referenten mit im Raum. Alle machen Meditation, dass ihnen die Knöchel weiß werden und du stehst da und kicherst wie ein kleiner Junge, während dein Kopf auf Maxis Brust rührt.
Tolles Beispiel. Also zum einen, um auch darum reinzugehen, sozusagen, das schließt nicht aus, dass der Workshop trotzdem noch seriös und kompetent weitergeführt wird. Im Gegenteil, das kann sogar erst recht ermöglichen. Und zweitens, dass mehrere Leute gleiche Assoziationsketten im Kopf, semantische Netzwerke getriggert werden, das ist ja ein unheimlich verbindendes Element, was man ja auch kennt, wenn zwei Leute auf einmal den gleichen spontanen Gedanken haben. Das ist ja was unheimlich Verbindendes. Ja. Und das, genau, ja.
Und ich glaube, dass dann auch diese, ich glaub, Lachen hat dann oft auch was mit Befreiung zu tun, mit Erleichterung.
Ja.
Weil man sucht nach etwas im Kopf. Und dann findet man diesen genau passenden Puzzlestein der Bedeutung.
Ja,
ich glaube, dann fällt das so hinein. Und ich glaube, dann ist so ein Moment der Befreiung, der Verbindung. Wir beide wissen etwas. Wir haben jetzt eine totale Verbindung hergestellt in einem Nebenfeld.
Ja. Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, die Theorie noch ein bisschen weiter zu vertiefen. Und wir sind ja in der Biohacking-Praxis, keine Sorge. Wir können aus dieser Theorie dann die Benefits, die Humor haben kann und auch die Risiken ableiten und dann in die Praxis rüberkommen. Aber ich muss ein bisschen bei der Theorie aushalten, weil ich bin einfach ein Theoretiker und Wissenschaftler. Ich habe ja diesen evolutionären Teil schon erwähnt. Jetzt kommen natürlich ganz viele andere Prozesse dazu. Wir haben in diesem Witz schon über Erwartungsverletzung dazu gesprochen. Was du auch gerade erwähnt hast, eben diese Befreiung, dass sich eine emotionale Spannung aufbaut und dann ein Ventil losgelöst wird. Also der gute Sigmund Freud ist da natürlich auch zu nennen, der den mit seinem Witz als Beziehung zum Unbewussten, dass das eine Möglichkeit ist, diesen Konflikt zwischen Ich, Es, Über-Ich irgendwie aufzulösen, dass wir da sexuell aufgestaute Energie und Aggression auch loswerden können. Das sind alles Sachen,
die übrigens jetzt schon auf deine Analyse von unserem Humor.
Von eurem, ja, da kann man dann auch noch drauf.
Ich, genau. Es und sexuelle Energie und so weiter gesprochen hast, da war ich jetzt kurz, bin ich kurz abgeschweift, gedanklich.
Dann gibt's eine ganz große Theoriefamilie, die auch Humor aus einem Konzept der Überlegenheitstheorie versucht zu erklären. Da sind wir dann auch wieder bei Gruppen, dass eine Gruppe sich überlegen darstellt zur anderen. Also das ist eine spielerische Aggression, auch in Humor, das, was man vielleicht so aus Teasing und dass man sich gegenseitig so ein bisschen aufzieht. Das sind auch alles, dann sind wir wieder bei diesem Umbrella-Term, unterschiedliche Facetten von Humor. Aber jetzt, um den Bezug zurück zur Evolution und auch zur Kognition zu kriegen, das Thema Erwartungsverletzung, wenn wir uns an den Witz vorher erinnern. Mhm. Ganz viele Witze folgen diesem Garden Path-Humor-Prinzip, aber auch generell hat Humor sehr viel damit zu tun, dass man ins Absurde geht, in Extreme reingeht, dass man Sachen größer macht, übertreibt, ungewohnte Verknüpfungen bildet. Und dann sind wir eben sehr schnell in diesem Kern auch drinnen, dass es im Essentiellen bei Humor auch um Lernprozesse und Neuroplastizität geht. Da gibt's ein total tolles Buch, auch das würde ich gerne verlinken, das ist von 2011, Inside Jokes von Hurley und Dennett. Das sind Kognitionsphilosophen, die eben daran ansetzen, dass ganz viele Humortheorien, die sogenannten Inkongruitätstheorien, an dieser Erwartungsverletzung ansetzen. Also mit Inkongruität ist gemeint, wir haben eine Erwartung an unsere Umwelt, wie bei dem Witz. Eine Erwartungsverletzung findet statt, das ist dieser Moment der Inkongruität. Ha, da passt irgendwas gerade nicht, ich muss eine neue Lösung suchen. Und dann eine Auflösung dieser Inkongruität, dann die Emotion Heiterkeit, den Humor triggern kann. Mhm. Das verschiebt aber nur das Problem, weil das erklärt nicht, warum wir über Erwartungsverletzungen lachen. Und da kommt eben genau dieses Buch rein und setzt eben daran an, wie funktioniert unser kognitiver Apparat? Wie nehmen wir unsere Welt wahr? Wie können wir rasch Verhalten adaptieren in einer Welt der Unsicherheit? Und zwar geht's ich komme gleich wieder zurück, aber die Grundidee ist die, wir leben in unsicheren Umgebungen. Überall, wo wir sind, wir nehmen Dinge wahr, wir müssen aber Handlungen und Verhaltensweisen aus dieser unsicheren Welt abtreffen. Es gibt keine absolute Wahrheit. Es gibt immer nur Wahrscheinlichkeiten, dass etwas so ist. Die speist sich aus unseren Grundannahmen, die wir über unsere Welt schon haben. In der Bayes-Theorie wird das dann so als a priori Wahrscheinlichkeiten genannt. Mit unseren Erfahrungsbeobachtungen, die dann die a priori Wahrscheinlichkeiten eben so umdeuten, dass wir Theorien über unsere Umwelt treffen, die uns ermöglichen, rasche Handlungen zu treffen. Ganz konkretisiert, wir gehen in ein Restaurant. Wenn wir ins Restaurant reingehen, werden bestimmte kognitive Skripte oder Frames oder Verhaltensmuster schon mal getriggert, dass man da bestellen muss, dass da ein Kellner ist, dass man da am Ende zahlen muss, dass da Sitzplätze sind und alle diese ganzen...
Das Prinzip der Routinen.
Das Prinzip der Routinen, erlernte Muster, die uns ermöglichen, okay, wir haben das gelernt, wir müssen uns dann diese und diese Regeln halten und so weiter. Wenn dann plötzlich irgendwie was Unerwartetes stattfindet, ein Einhorn jongliert mit drei Welpenbabys, dann ist das irgendwie was so, was passiert da? Stichwort Inkongruität. Das heißt, wir haben evolutionär immer diesen Spagat hinzubekommen. Auf der einen Seite müssen wir in unsicheren Umgebungen rasche Handlungen vollziehen können. Das heißt, wir bilden Annahmen und Grundannahmen, die unsere Welt gut repräsentieren. Wir müssen dann, wenn aber unerwartete, überraschende Sachen passieren, auch eine Möglichkeit haben, uns wieder schnell unser ganzes Beliefsystem, unsere Repräsentation neu zu sortieren, um wieder sozusagen adaptiv handeln zu können. Und da genau ist der Kern von dessen, was Inside Jokes in dem Buch beschrieben wird, dass die emotionale Belohnung, diese Reparaturprozesse in unserem Gehirn zu machen, das ist das, was uns motiviert, auch weiterhin Humor anzuwenden, damit wir auch einfach flexibel Perspektiven, neue Assoziationen, Lernprozesse und so weiter auch machen. Weil, wie gesagt, das ist ja so ein Grundprinzip der Evolution. Wir sind faule Menschen. Wir machen nichts einfach nur deshalb, weil wir es machen. Sozusagen, wir kopulieren, wir haben Sex, weil unsere Neurotransmitter uns sagen, das ist toll, wir brauchen mehr. Und aus diesem Grund ist das eine Erklärung auch, die total spannend an der Evolution ansetzt, warum wir Humor haben, warum Humor auch so eine wertgeschätzte Ressource wenn man auf Dating-Plattformen in allen Umfragen glaubt, also was ist sozusagen eine der zentralen Sachen, die Menschen suchen für Attraktivität in anderen Menschen. Humor ist immer ganz weit oben, eben weil es in diese Kreativität, adaptives Denken auch einen evolutionären Vorteil bedeutet hat. Habt ihr okay. mich noch oder bin ich zu weit abgedriftet? Habe also, ich den Bogen zurückbekommen?
Es ist eine der theoretischen Folgen, die wir bis dato hatten, aber ich glaube, es ist trotzdem noch humorvoll genug. Ich musste gerade an einen Fitnesstrainer denken, mit dem ich vor vielen, vielen Jahren auf der FIBO, auf der Fitnessmesse in Köln unterwegs war. Der hat ganz gut reingepasst. Der sagte tatsächlich als Aufrissspruch für die Mädels, die am Abend an der Bar zu verhaften versuchte, mein Sex ist nicht gut, aber lustig.
War er erfolgreich?
Genau.
Bestimmt in ganz vielen Bereichen.
Warum reden wir ausgerechnet in einem Biohacking-Podcast über Humor oder insbesondere über Heiterkeit? Happy Birthday wollte ich vorhin noch unterbringen.
Das ist wieder ein großartiges Beispiel dafür, wie du es immer wieder schaffst, durch Wortspiele auch das nötige Pareto-Prinzip der Heiterkeit in euren Podcast reinzukriegen.
Ja. Ja? Warum ist Heiterkeit ein Thema für Biohacker? Warum ist es wichtig, als Biohacker heiter zu sein?
Andreas, darf ich den Ball ein bisschen zurückspielen und sagen sozusagen, was wäre jetzt da deine Anknüpfung daran?
Ich gehe jetzt mal kurz zurück zu den Bonobos und dem Ganzen. Ich glaube, dass bei diesem gemeinsamen Spiel, bei diesem gemeinsamen Lachen, was dann vielleicht schon eher ein bisschen menschlicher ist, auch ganz viel Oxytocin nochmal eine Rolle spielt, was dann auch wieder die Rudeldynamik beim Affen. Und wir erinnern uns, Oxytocin war ja nicht nur das Kuschelhormon, sondern auch das
Kuschel für die AfD, ich erinnere mich an einen.
Also dementsprechend, ich glaube, da geht das Ganze so ein bisschen los, dass, glaube ich, dieses Gemeinsamkeitsgefühl, diese Zugehörigkeit zu einer Gruppe, was halt einfach, egal ob du jetzt in die Blue Zones reingehst und sagst, Langlebigkeit funktioniert besser, wenn die Alten noch gebraucht werden und noch im Familienverbund stattfinden und nicht in Lagerstätten ernährt werden. Wenn man das alles anschaut, ich glaube, da ist halt Humor ganz, ganz wesentlich, weil wenn ich an so ein Großfamilienabendessen in Italien oder sowas denke, da wird vielleicht am Anfang gebetet, aber es wird fix gelacht. Ich glaube, diese ganze Frage nach dem Sinn des Lebens, nach dem Ikigai oder wie du es immer nennen möchtest, was sehr hochphilosophisch ist. Ich glaube, es beginnt schon irgendwie mit der Jagd nach dem Warum. Und ich glaube, Heiterkeit hilft bei der Sinnfindung.
Also, auf jeden Fall auch, ja, genau.
Du kennst ja meine alte Analogie, dass ich irgendwie sage, okay, wenn jetzt ein nicht autistischer Mensch den Lebensstil von Brian Johnson führen darf, also ja, nicht mit einem anderen Menschen das Bett teilen, 1500 Supplements nehmen, Tütensuppe essen, immer ein bisschen frieren, weil man immer ein bisschen zu wenig Kalorien zu sich nimmt, am besten ein paar Stunden in der Sauerstoffkammer sitzen und sonst alles sehr reglementiert, dann würde für die meisten etwas fehlen. Und ich glaube, bei dem, was da fehlt, da könnte durchaus auch das Thema Heiterkeit, das Thema Leichtigkeit sein. Und wenn ich jetzt mich warm geredet habe, ist es ja tatsächlich so, das, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, ich glaube, Humor beziehungsweise einfach der Ausdruck von Freudigkeit ist halt schon was ganz, ganz, ganz Essentielles dafür, dass es unseren Zellen gut geht. Weil wenn die nicht richtig in Frequenz sind, dann wird der Rest wahrscheinlich auch nicht so gut funktionieren. Und Tönen, und Lachen, könnte schon durchaus in der gleichen Richtung funktionieren. Tonalität des Vagus wird sich verändern. Dazu kommt, es ist natürlich, jetzt bin ich nochmal bei Bob von vorher, wenn dir dann so leicht die Tränen über die Wangen laufen vom Lachen, ist das natürlich schon auch was Verkrampfungslösendes. Und gerade nach so einer sehr harten wie Vipassana-Meditation, wo du sagst, okay, ist vielleicht auch ganz schön. So, was bringt uns das?
Ich fasse ein bisschen mal zusammen. Zum einen Oxytocin als soziale Verbundenheit. Natürlich auch mit dem, wir können auch die Schattenseiten von Humor. Es ist nicht nur alles positiv bei Humor. Gibt sehr viele Risiko, sehr viele Strickfallen. Eines davon, dass eben Humor auch vielleicht ein Othering sein kann, dass Stereotypen manifestiert werden auf eine sehr subtile und sehr unbewusste Art und Weise. Also da steckt auch viel negatives Potenzial drinnen. Dann hattest du schon eben die physiologischen Parameter erwähnt, dass es krampflösend sein kann. Tatsächlich auch, da gibt es tatsächlich relativ viele Studien auch dazu, können wir da in den Shownotes verlinken, dass es zumindest auch kurzzeitige Effekte als Stressabpufferung sein kann. Das heißt, wenn viel Stress da ist und man einen guten Mechanismus hat, Humor als Coping, also als Umgang, wie man mit negativen Situationen und Belastungen umgeht, dass man das einsetzen kann, dass das Cortisol gesenkt werden kann. Es ist nicht klar, wie lange und ob es dauerhaft bleibt, aber als kleinen Puffer in den Situationen gibt es sehr gute Evidenz. Schmerzlinderung sind wir auch beim Thema. Da fällt mir schon eine mögliche Verknüpfung an, wenn man so im Eisbad, wenn man da seine Schwierigkeiten hat, dass man auch versucht, durch aktives Lachen vielleicht auch sozusagen den Schmerz reduzieren könnte.
Muss es Lachen sein oder geht auch eine innere Haltung der Heiterkeit? Also ein Lächeln.
Das eigentlich, worauf wir hinaus wollen, ist klar, alle, wenn man irgendwie von Humor spricht, haben alle erstmal Lachen im Kopf. Aber Lachen ist, das hatte ich ja schon erwähnt, nur das Ausdruckssignal von dessen, was die emotionale Heiterkeit dahinter ist. Es funktioniert der Weg. Es funktioniert auch der Weg, dass man über das Lachen, über ein künstliches Lachen, also immer beim Lach-Yoga zum Beispiel oder auch bei dem Experiment, was wir in Vorbereitung gemacht haben mit dem Stift in den Mundwinkeln, auch da gibt es vielleicht...
Werner Birkenbiel,
ja. Genau, da gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, die Studien sind nicht replizierbar, aber grundsätzlich kann man auch über das künstliche Erzeugen in die Emotion reinkommen.
Natürlich, nur für die Hörerinnen oder Hörer, die das Vera-Birkenbiel-Thema da jetzt nicht kennen. Da gibt es diesen ganz berühmten Vortrag von ihr, wo sie sagt, ich weiß jetzt nicht, ob das von ihr ist, aber oder ob sie es nur übernommen hat von einem anderen, wo sie sagt, alleine wenn wir grinsen, ja, egal wie es uns jetzt emotional geht, wenn wir grinsen, dann nimmt unser Körper wahr, dass die Grinse- und Lachmuskulatur gerade beansprucht wird. Und der Körper ist darob irritiert und denkt sich, das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt, aber offenbar scheint es einen Grund für Heiterkeit zu geben. Und dann bin ich halt jetzt einfach heiter. Ich habe offenbar den Grund übersehen.
Wie der genaue Mechanismus stattfindet, weiß ich nicht, ob das schon so gut erforscht ist und ob das wirklich genauso beschreibbar ist. Aber die Idee ist tatsächlich, es gab ein sehr, sehr spannendes Experiment. Da ging es ursprünglich gar nicht um Humor, sondern ich krieg's nicht mehr ganz hin, aber da wurden Probanden eben gebeten, einen Stift in den Mund zu nehmen und einmal so, dass man dabei grinst und einmal so, dass man nicht grinst. Und interessanterweise hat sich dann dabei gezeigt, dass eben dadurch einfach auch die emotionale Lockerung passiert, dass da sehr viele positive Benefits von dieser Heiterkeit existieren. Grundsätzlich geht es in Richtung Biofeedback, dass man eben über diese biologischen Prozesse, also über die Ausdrucksprozesse auch in die Emotion reinkommen kann. Da sind wir dann, eine Möglichkeit ist ja auch das Lach-Yoga. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt oder nicht. Das ist natürlich etwas, was am Anfang super awkward und super befremdlich ist, wie viele Themen, die um Humor gehen. Man muss nur lang genug dabei bleiben. Man muss jemanden haben, der das sehr gut anleitet. Und dann macht man zum Beispiel, man sollte den Mund ganz weit aufreißen. Wir können es ja einmal kurz versuchen zu machen. Einmal alle den Mund ganz weit auf.
Zunge raus. Brüllen wie ein Lohr.
Screenshot.
Und dann eben über dieses künstliche Lachen soll man dann in ein echtes Lachen reingehen. Es kann wirklich sehr, sehr gut funktionieren und man kann damit auch diesen Prozess auslösen.
Okay. Mhm. So.
Du weißt, dass die Maoris mit der gleichen Mimik-Tötungshandlungen vorbereitet haben. Also insofern Obacht geben.
Klingt erstmal weit hergeholt, aber auch wieder bei dem evolutionären Punkt dorthin, dieses Play-Face bei Primaten. Und das ist tatsächlich, es geht in eine ähnliche Richtung. Es ist ein spielerisches Zeigen von Aggression. Das heißt, man hat eigentlich einen ähnlichen Mechanismus, hat aber diese Distanzierung, dieses Spiel, dieses Ganze drumherum, dass man eben nur die Aggression spielt. Also die Parallelen sind da. Okay, wir haben etliche Klammern aufgemacht. Wir müssen sie wieder zukriegen.
Das werden wir zusammenbringen. Ich möchte das ganze Thema, wie mache ich mich heiterer, wie bringe ich mehr Heiterkeit in meinem Leben, diese Biohacker-Fragen, die möchte ich dann später ein bisschen geballt unterbringen. Wir haben jetzt diese Vera Birkenbiel-Geschichte und das Lach-Yoga jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Vielleicht gehen wir dann nachher noch ein bisschen tiefer hinein.
Ja, ja.
Ich würde jetzt noch gerne aber bleiben bei dem, was macht Heiterkeit in uns? Weil dieses so ein Gedanke, der mir kommt, Heiterkeit ist ungefähr sowas wie Dankbarkeit, nur halt lustiger. Und wir alle wissen, wie wesentlich Dankbarkeit ist. Wir schreiben Dankbarkeitstagebuch. Ich weiß nicht, vielleicht können wir auch ein Heiterkeitstagebuch schreiben. Und welche Auswirkungen so ein Dankbarkeitstagebuch auf unsere Lebensqualität hat, auf unsere Ruhe, Zufriedenheit, auch auf die Schlafqualität und so weiter.
Ja.
Also ist das vergleichbar?
Es zahlt beides darauf ein, dass wir positive Ressourcen in uns anzapfen können, die evolutionär stark da sind und die uns schützen können und die im Idealfall auch kombinierbar sind. Also ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne noch, weil ich habe gesagt, es sind noch zwei Klammern offen, und zwar geht es noch ein bisschen darauf, in diese neurokognitiven Benefits, die Humor haben kann. Also wir waren schon beim Oxytocin, aber wo wir noch nicht waren, wir haben darüber gesprochen, dass es um Lernen in unserer Umgebung, um Erwartungslernen geht. Positiv formuliert, wir haben eine Erwartung, sie trifft ein. Negativ formuliert, wir haben eine Erwartung, sie wird aber erfüllt. Das heißt, immer wenn wir dann davon sprechen, dass auch eine Belohnung von unseren Reparaturprozessen im Kopf, um neue Prozesse zu lernen, dann sind wir im mesolimbischen Belohnungszentrum, sprich beim Thema Dopamin, ganz klar drinnen.
Okay.
Und Dopamin, also ich habe sie heute in der Früh tatsächlich erst entdeckt, aber super toll, wie ihr die Folge da aufbereitet habt. Also alle, die es noch nicht gehört haben, da unbedingt nochmal nachschauen. Das hat natürlich einen ganz großen Gamechanger, wenn es jetzt in Richtung Neuroplastizität auch geht, neue Verknüpfungen herstellen, Sachen aus einem anderen Blickwinkel treffen, betrachten.
Ich habe mal gehört, dass man leichter lernt, wenn eine heitere, humorvolle Grundstimmung herrscht.
Ja.
Das ist einer der Gründe, warum wir versuchen, in diesem Podcast auch hin und wieder ein bisschen für Grinsen zu sorgen. Weil wir glauben, dass diese Botschaft, die man ja auch relativ trocken rüberbringen könnte, dann vielleicht nicht so gut ankommt. Und das, was wir erreichen wollen, ist ja, dass die Leute was mitnehmen. Ja, viel mehr, als dass sie ein oder zwei Fakten aus einer Folge mitnehmen, ist ja nicht zu erwarten. Weil kaum jemand notiert ja mit oder so, sondern die Leute man bereitet das Gehirn ein bisschen auf wie so ein Feld, bevor man dann die
Saat
aufbringt.
Man will euch gerne zuhören. Man will gerne, und das ist jetzt so ein bisschen meine Schwierigkeit, wenn ich dann nur theoretisch über Humor, Fachsimpel und ein Belief Revision und alles Mögliche abdrifte. Die Schwierigkeit ist natürlich trotzdem, gerade wenn man über Humor spricht, auch noch eine Leichtigkeit und Humor und Heiterkeit reinzukriegen, aber da bin ich tatsächlich sicher manchmal ein bisschen schuldig. Aber wie gesagt, das ein großes Lob an euch, und ich glaube, alle Hörer, Hörerinnen da draußen werden mir dazu stimmen. Ein Erfolgsrezept von euch ist eben, dass ihr inhaltlich professionell kompetent seid. Aber das schließt nicht aus, dass man, wie viel Prozent es genau sind, dass man diesen spielerischen Aspekt als Pareto-Prinzip, ob das 80-20, 90-10 ist, drinnen hat, weil genau da einfach nochmal eine Konsolidierung von Wissen stattfindet. Das heißt, durch die Emotion angereichert, das Lernen effizienter ist. Dass man euch gerne zuhört, dass man euch sympathisch findet und wie gesagt, um es ganz konkret zu nennen, ich glaube, man kann da eine Doktorarbeit über die stilistischen Phänomene, die in eurem Podcast einsetzt, die Humortechniken sind, anwenden von Euphemismen, also dass man mit verschönigenden Worten Missstände beschreibt, bis hin, also ich, für mich mein Highlight war euer Hamster-Beispiel, das ja einfach auch Limitationen umgeht, indem ihr eine andere Wortwahl und ein großes flächendeckendes Metaphergerüst aufbaut und da drin bleibt und nicht zuletzt natürlich euer Duo, dass ihr als Duo gut funktioniert.
Stefan, wir werden ihn töten müssen. Wenn der so weitermacht, dann geht quasi das Wissen, wie wir unseren Podcast komplett theoretisch planen.
Am Reißbrett.
Am Reißbrett geht quasi in die weite Welt. Das heißt, dann versuchen die anderen nicht auch nur die Weltherrschaft an sich zu reißen, sondern sie bauen auch noch unseren Podcast nach. Also
alle spontanen Witze in eurem Podcast waren geskriptet.
Jeder Atemzug.
Ja,
wir haben uns mit einem Humorforscher vorher abgesprochen und der hat uns da ein Konzept entwickelt für den Podcast und hat dann auch, also wir haben alle 7 Minuten und 24 Sekunden soll ein humorvoller Impuls delivered werden. Also das ist die Deliveration of the Humor Impulse, wie das bei uns heißt, in unserer Vorbereitung. Und wenn wir 7 Minuten 24 das nicht delivern, dann kriege ich so einen Stromstoß. Ja,
das sind diese roten...
Microdosing. Ich kriege dann frequenzspezifischen Mikrostrom.
Das sind diese roten Kabel, die ihm aus den Ohren kommen.
Genau.
Die sind geblitzdingst. So, nein,
so.
Ich ertrage es nicht, wenn man unseren Humor zu sehr lobt, deswegen musste ich da jetzt so seltsam reingrätschen. Ich glaube tatsächlich, ein ganz wesentlicher Punkt, warum das so ist, wie es ist, ist, wir haben, glaube ich, beide das Privileg, wir sind ein bisschen zu alt, um zu lügen, und wir sind ein bisschen zu alt, um die Welt noch ganz so verkrampft zu sehen. Und ich ertrage es teilweise tatsächlich gerade in Gesundheits- und fast Wissenschaftsthemen nur ganz schwierig. Oder ganz schlecht, wäre es, glaube ich, sprachlich korrekt, wenn ich mir irgendwelche Inhalte anschaue, die ich eigentlich interessant finde. Ich bitte das Telefon im Hintergrund zu unterstützen. Ich kann kurz Pause machen.
Kannst du rangehen?
Ja. Das war vielleicht geplant. Das war geskriptet jetzt natürlich, dass genau jetzt ein
jetzt ist es wieder
Telefon.
Nein, aber jedenfalls, da ist es ja tatsächlich so, dass ich jetzt den Faden verloren habe. Nee. Wo waren wir?
Beim Telefon.
Telefon.
Davor. Nein, Leute.
Davor. Dass du dir zu alt bist, um dir vorschreiben zu lassen, wohin du gehen darfst und
wo nicht. Zu alt, um zu lügen. Und dass es tatsächlich im Internet teilweise unglaublich schwierig ist, wenn 25-Jährige bildgestikulierend auf YouTube auf dich einbrüllen und sagen, mach diese drei Dinge, damit du in den nächsten 3 Jahren nicht 5 Jahre älter wirst. Und du denkst, ey, Alter, bitte, was ist bei dir falsch gelaufen, Hase?
Überall, wo was mechanisch wird, stirbt der Humor. Und überall, wo der Humor stirbt, fehlt die Leichtigkeit, kommt der Krampf rein. Und deswegen bei allem, ja, ich bin auch ein großer Fan davon, sich korrekt zu ernähren, die Supplements einzunehmen, Routinen einzuhalten. Aber bitte, 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 nicht auf Kosten davon, dass man sich die Spontanität und die Freiheit ermöglicht, auch einfach da die Krampfheit rauszunehmen. Das ist ein ganz essentieller Faktor. Ja.
Da ist auch, ich glaube, gerade wir Biohacker können mit dem Instrument der Selbstironie ganz gut umgehen, oder? Weil wir machen ja doch manche Dinge, die sich irgendwo im Randbereich der Normalität bewegen. Ich erinnere mich noch, als wir begonnen haben, Eis zu baden, haben die Leute wirklich die Polizei gerufen, weil sie geglaubt haben, da sind jetzt irgendwelche Suizidanten unterwegs. Und das hat sich dann ein bisschen aufgelöst. Ja, das ist mittlerweile ein bisschen in den Mainstream hineingerückt. Aber vieles von dem, was wir machen, ist halt wirklich komisch.
Wir sind schon in einem Randbereich der Verrücktheit, und man muss das mit so Selbstironie rausnehmen, und da ist man ja eigentlich eher an der Speerspitze. Also ich auch mit meinem Bruder, als wir 16 waren, sind wir barfuß in den Bergen unterwegs gewesen, wandern. Die Leute haben uns einfach für verrückt erklärt, aber wir haben es auch nicht gemacht, weil wir irgendwie das Konzept von Grounding irgendwie schon verstanden hätten, sondern es hat sich einfach gut angefühlt, barfuß in der Natur zu sein. Und aber ja, natürlich, wir sind mit rigiden sozialen Regeln groß geworden, die eben genau diese Prozesse verhindern, die eigentlich evolutionär ganz tief in uns verankert sind. Mhm. Ob das jetzt Schule, Kirche, Familie, überall, so mach kein Theater, reiß dich zusammen, spiel nicht herum. Nein, wenn du Lust hast, lauf auf allen Vieren die Treppe runter. Genau da entsteht divergentes Denken, da entsteht Kreativität und da entsteht die Freiheit, Regeln zu haben, an die man sich orientieren kann, aber auch zu sagen, heute nicht.
Bastian, du berätst ja Unternehmen in Sachen Humor, und du machst Coaching für Einzelpersonen, die vielleicht eher in einem privaten Umfeld oder mit privaten Fragen zu dir kommen.
Ja.
Jetzt, macht Humor Unternehmen erfolgreicher und Familien glücklicher?
Die unsägliche Psychologenantwort, es kommt darauf an.
Also grundsätzlich geht es nicht darum, mehr Humor einzusetzen, sondern einfach auch sensibel zu sein. Für ganz viele bedeutet es auch, weniger Humor einzusetzen oder auch zu schauen, wo verletzende Formen von Humor eingesetzt werden können, die darauf abzielen, dass man sich groß macht und andere runter. Thema Narzissmus. Also ich glaube, gerade im unternehmerischen Kontext, alle, die schon mal eine Folge The Office oder Stromberg geschaut haben, die wissen, es geht. Mhm. Es soll keineswegs die Message bleiben, hey, haut einen nach dem anderen raus, dann ist die Familie glücklicher.
Also nicht über jemanden lachen, sondern mit jemandem lachen.
Miteinander lachen, eben aus einem Gefühl des Wohlwollens heraus. Auch sollte man aufpassen beim Thema Selbstironie. Ja, es ist ein total tolles Instrument, um auch mit negativen Situationen, Belastungssituationen Stress abzupuffern. Aber nicht, wenn es aus einer Motivation des Zynismus oder des Sarkasmus herauskommt, weil dann ist es lähmend.
Es gibt ja auch Selbstironie, Selbstsarkasmus, Selbstzynismus ein bisschen, könnte man. Ich weiß nicht, ob es die Worte gibt, aber die Leute leben ja manchmal so. Also
ja.
Ich glaube, Selbstironie ohne Selbstliebe ist wahrscheinlich ein ziemlich scharfes Selbstverletzungsschwert.
Genau. Und da sind wir eben bei diesem Punkt vielleicht auch mit der Verknüpfung mit Dankbarkeit oder dass es aus einem grundsätzlichen wohlwollenden Gestus herauskommen muss. Und wir haben da zum Glück ganz gute Signalen. Aber ich hatte ja in unserem Vorgespräch auch ein tolles Beispiel in einer Huberman-Folge, ging es jetzt darum, Dr. Feigenbaum, der seine wirklich dramatische Geschichte von seinen Eltern mit schlimmen Krebserkrankungen, seine eigene Krebserkrankung, letzten Endes hat ihn dazu geführt, dass er jetzt eben nach Off-Label-Use für die Medikamente sucht. Ich weiß nicht, ob er die kennt, wenn nicht, dann gerne anhören. Und er beschreibt es in diesem Podcast, diese Situation so gut wie seine Mutter, die von der Chemo komplett zerstört und alles Mögliche mit dann so einem Turban oder einem Kopftuch hatte. Mhm. Und die sitzen im familiären Umfeld zusammen und sie sagt, I look like the Chiquita Banana Lady, also wie diese Chiquita-Dame Bananen. Und er beschreibt es als so einen Schlüsselmoment in seinem Leben, weil es ihn wieder empowert, weil es ihn als Familie gemeinsam gezeigt hat, auch wenn alles beschissen, darf man ja bei euch sagen, nehme ich an, wenn alles beschissen ist, es gibt trotzdem eine Grundhaltung, einen Schalter, den man umlegen kann, dieser Humor, diese letzte Bastion der Würde, die ihn wirklich so viel Kraft gegeben hat. Er nennt das so einen Schlüsselmoment, er sagt, es geht um Empowerment. Also das sind die Prozesse, die wollen wir erreichen. Es geht nicht darum, irgendwie, wenn alles beschissen ist, einen zynischen Burnout-mäßigen Witz noch zu machen, der entweder eine Struktur, ein Unternehmen noch weiter runterzieht oder einen selbst noch weiter runterzieht. Also wenn wir jetzt auch beim Thema, keine Ahnung, also klassisches Beispiel, wenn auch so Gewichtsmanagement, ja, irgendwann hat man gelernt, weil andere Witze drüber machen, mache ich auch selber über mich Witze. Das kann positiv sein, das kann ein Coping-Mechanismus sein, das kann aber auch selbstverletzendes Verhalten sein und dann noch irgendwie drüber mitzulachen und so weiter. Also da muss man schon genau hinschauen. Deswegen, es kommt darauf an.
Ja.
Und als Grundhaltung, wir haben gute Antennen, es muss aus einer Dankbarkeit, aus einem Wohlfühl, aus einem Wohlwollen-Gestus kommen. Und dann bin ich ein großer Befürworter dafür, dass man einfach dem spielerischen, kreativen genügend Raum gibt und es gibt da auch tolle Studien, dass Unternehmen davon profitieren. Nicht nur was die Mitarbeiterzufriedenheit, weniger Fluktuation, sondern sogar die Produktivität und die Leistung betrifft, weil mehr Commitment einfach auch etabliert werden kann. Also gerade da im Arbeitsbetriebsorganisationspsychologie-Kontext ist die Datenlage auch wirklich sehr, sehr stark. Und wir haben immer noch Angst, wenn man humorvoll ist, dann irgendwie leidet unsere Seriosität, Professionalität und gar unsere Produktivität darunter. Und die Datenlage ist eindeutig nein. Im Gegenteil, es ermöglicht einfach neue Perspektiven eröffnet, divergentes Denken, mehr Kreativität in Marketingteams zulässt und nichtsdestotrotz einfach auch Spaß macht und man gerne hingeht oder euch als Podcast gerne zuhört, um den Kreis zurückzukriegen.
Jetzt hätte ich gern diesen großen Block, der vielleicht gar nicht so groß ist, das weiß ich noch nicht. Wie können wir lernen, heiterer zu werden? Wie werden wir vielleicht nicht lustiger? Das ist, glaube ich, ein bisschen egal, ob man lustiger ist, sondern es geht darum, wie kriegen wir mehr Heiterkeit, mehr von diesem wohlwollenden Humor in unser Leben?
Ja.
Was machen wir, Herr Doktor? Was genau, verschreiben Sie uns?
Also, ich glaube, es kann auch sein, dass man lustiger wird. Das eine schließt das andere nicht aus. Man soll auch dabei Spaß haben. Also wir fangen mal einmal an. Grundsätzlich hattest du ja schon mal erwähnt, was Ähnliches wie ein Dankbarkeitsprotokoll. Sehr viel gewonnen ist durch die Reflexion, durch die Selbstreflexion, auch mit anderen Menschen darüber sprechen. Also auch wenn ich meine Workshops halte, ich habe sehr viel an der Uni zum Beispiel Workshops mit Medizinstudierenden gemacht. Da geht es nicht nur darum, irgendwie jetzt da lustiger zu sein, sondern erstmal auch zu sensibilisieren. Wann hat man das letzte Mal gelacht? Worüber habe ich heute gelacht? Einfach mal den Fokus auch wieder drauf zu kriegen. Warum? Und einfach sich zu notieren. Erschreckenderweise glaube ich, oft wenn man das macht, dann stellt man fest mit vielen Leuten, ich weiß nicht, worüber ich in der letzten Woche gelacht habe oder sowas. Also das, da will man wieder hin, dass man auch einfach wirklich seinen Fokus, sein Bewusstsein darauf kriegt.
Entschuldige, Bastian, ja? Muss ich da jetzt unterbrechen, weil als du jetzt Medizinstudenten und Humor gesagt hast, fallen mir natürlich diese Clown-Doktors ein, die mit den roten Nasen in die Kinderstationen gehen. Gibt es die in Deutschland auch? Das weiß ich nicht.
Ja,
in
Österreich gibt's tolles, wirklich machen tolle Arbeit.
Ja. So, machen die das, um den Kindern die Zeit ein bisschen zu vertreiben, oder hat das auch tatsächlich einen therapeutischen, medizinischen Hintergrund? Werden die Kinder leichter gesund, wenn sie Humor begegnen?
Punkt 1, die Ablenkung an sich kann schon einen therapeutischen Nutzen haben. Punkt 2, die Datenlage ist, es ist einfach das Thema Humor. Also ich habe Psychologie studiert. Psychologie, die Definition ist, das Erleben und Verhalten des Menschen zu erforschen und zu lernen. Ich habe in 5 Jahren Psychologiestudium kein einziges Mal das Wort Humor auf irgendeiner Folie oder in irgendeinem Textbuch gesehen. Ich glaube, es ist besser geworden mittlerweile. Falls Psychologiestudierende unter den Hörenden sind, lass es uns gerne wissen. Ich wünsche es mir. Es ist mehr auch dazu da, um auch in der kognitiven Verhaltenstherapie ein paar Tricks oder Mechanismen anzuwenden, die alle darauf eben abzielen, dass man eine Distanz findet, einen Coping-Mechanismus hat, damit man neue Möglichkeiten hat. Gerade ein typisches Störungsbild oder Symptom auch von depressiven Störungen ist ja eben genau das, dass man nicht rauskommt, dass aus seinem Tunnel, das jetzt physisch, biologisch ist oder von außen mit Humor beeinflusst werden kann, da muss man einfach sozusagen auf allen Ebenen handeln. Aber deswegen, es gibt auch schon sehr viele Evidenz dafür. Wie gesagt, ich hatte erwähnt, bei Cortisol-Runterregulierung, ja. Schmerzlinderung, generell auch alles, was jetzt irgendwie mit so Entspannung, ich krieg's nie. Parasympathikus ist, glaube ich, Entspannung, Sympathikus.
Ja, Sympathikus ist der Böse. Genau.
Also
böse,
alle diese Prozesse, die können schon auch therapeutisch wirksam sein.
Ja.
Aber wie gesagt, selbst wenn es nur ein bisschen Freude und Heiterkeit ins Leben reinzukriegen, ist auch schon therapeutisch viel gewonnen. In meinen Seminaren, die ich angeboten habe, da wurden die jetzt nicht zu Clowns ausgebildet, sondern es ging auch ein bisschen darum, für sich als persönliche Ressource im Team, gerade in belastenden Situationen, Humor auch zu entwickeln. Es hieß dann schon in der therapeutischen Kommunikation, aber in der Therapie selber muss man natürlich vorsichtig sein am Patienten. Aber es gibt, glaube ich, viele Fenster, wo man Humor anbieten kann. Und wenn dann Patienten auf das Spiel reagieren, eine ganz eine andere Connection stattfindet auch. Mhm. Ja, auch in dem Prozess. Aber wie gesagt, geht jetzt nicht nur um Clown-Doktoren, sondern es geht einfach diese Grundprinzipien, die evolutionär alt sind, auch im beruflichen Setting für sich nutzbar zu machen.
Wenn ich jetzt Dankbarkeitstagebuch führe, wenn ich jetzt am Abend aufschreibe, 3 Dinge, für die ich heute dankbar war, und vielleicht auch eine Sache, die mich heute fröhlich gemacht hat, eine Sache, über die ich heute gelacht habe, dann hole ich sie mir noch einmal in den Kopf. Und dann wirkt dieser Moment der Heiterkeit vielleicht noch einmal nach.
Genau. Also zumindest ist es ein guter Weg, das in schon existierende Routinen reinzuknüpfen. Mhm. Und dann entstehen vielleicht schöne Sachen. Also ich habe mir jetzt notiert, wir haben bei uns in unserer neuen Wohnung haben wir einen neuen Geschirrspüler bekommen. Und jedes Mal, wenn der Geschirrspüler fertig ist, dann macht er so ein total absurdes Geräusch. Und wir haben uns jetzt angewöhnt, so als Running Gag bei uns in der Familie, der Größere ist jetzt 4,5 Jahre, macht manchmal mit, die Frau macht mit, jedes Mal, dass wir yes! so diese Momente zelebrieren, und durch diesen Running Gag entsteht einfach auch, wir wissen alle, wie kleine Kinder auch mal die Resilienzmanagement fordern können. Das sind dann so diese kleinen Puffer, die einem einfach mal wieder Luft zum Verschnaufen geben, um wieder Energie zu kriegen. Und den spielerischen Ansatz reinzukriegen, so ein Erziehungskung-Fu auch zu haben. Also wie gesagt, festhalten und dann entstehen
Erziehungskung-Fu, habe ich das richtig gehört?
Ja, ich nenne das ganz gern so, weil das, ja, eure sind ja schon vielleicht ein bisschen größer. Ich weiß nicht, ob das da noch die Rolle ist, aber mit unserem 3-4-Jährigen, also jedes Mal halt irgendwie muss man beim Zähneputzen sich wieder irgendwas überlegen. Und ein Schlüsselmoment war bei mir also mit so einer Wasserpistole für die Blumen, diese Sprühgießkanne, da herumgelaufen ist und auf dem Holzboden überall herumgesprüht hat. Und man hat im ersten Moment hat man natürlich so, nein, das darfst du nicht und bla. Und dann ist man aber gefangen. Dann ist man nicht in diesem Möglichkeitsraum drinnen, sondern einfach mal einen Schalter umzulegen und zu sagen, Moment, wir gehen ins Badezimmer, wir malen da auf die Fliesen mit waschbarer Kreide ein Feuer, ein Haus, das brennt und du bist jetzt die Feuerwehr und löschst das. Und dann hat man eine halbe Stunde einfach Spaß, tolle Momente, die für Beziehung sind und man ist nicht in diesem Blockieren drinnen. Da sind wir eben beim Impro-Theater. Annehmen und größer machen und dann geht nicht immer im Verkehr und so weiter. Aber es gibt sehr viele Momente und ich nenne das ganz gern Erziehungskung-Fu. Ja. Also cool. solche Sachen für sich einfach suchen. Da ist schon mal echt viel gewonnen. Und man ist im Heiterkeit, im Spiel, Beziehung und so weiter drinnen. Ja.
Gibt es Musik oder Farben oder irgendwelche anderen Impulse, die ich mir holen kann von außen? Wir haben ja auch manchmal die binauralen Beats, die unser Gehirn ein bisschen irritieren, wo wir uns Fokus herholen können. Hast du da irgendwelche Tricks noch, wie ich so eine Heiterkeit von außen mir tatsächlich aufsetzen kann wie einen fremden Hut?
Also das Naheliegendste, was mir einfallen würde, aber in die Richtung möchte ich nicht gehen, weil ich dazu wenig weiß, wäre natürlich jetzt schon auch Thema Microdosing oder das Phänomen, dass wenn man mal einen Joint raucht, dass dann auch die Assoziationen herumknüpfen und man da sehr gut auch in diesen Humormodus reinkommt. Mhm. Bei anderen Drogen kann ich es weniger beurteilen. Musik, ich tue mir da gerade, tue ich mir gerade schwer. Ich glaube, es ist eher so diese innere Haltung, die man da in den Schalter umlegen muss. Eins, was ich in allen Übungen immer mache, ist also erstmal den inneren Zensor ausschalten. Alle Übungen, die darauf abzielen, nicht irgendwie in die Bewertung reinzukommen. Oh, kann ich das sagen? Darf ich das sagen? Schreib einfach 10 lustige Namen für einen Fußballverein auf. Die müssen auch nicht mal lustig sein. Einfach zu Papier bringen. Ihr wisst nicht, oder vielleicht kennt ihr das, aber viele Menschen, die so Schwierigkeiten haben, sagt, nenn mal irgendein Tier und dann, es gibt Millionen, es gibt unendlich vieles Antworten, die man geben kann. Man ist von diesem Möglichkeitsraum erschlagen, dass gar nichts rauskommt. Also alles, was erstmal darauf abzielt, Zensor aus, niederschreiben, Ideen zu Papier bringen, damit ist schon mal viel gewonnen. Dann eine
In Wien gibt es eine Hobbyliga, da spielt, glaube ich, Juventus Urin gegen Tottenham Hotspur.
Ja, Stiftung Wadentest. Wir hatten in Göttingen eine Uni-Fußballliga. Ja, ich hatte damals vorgeschlagen, dass wir uns die Wand nennen, weil wenn dann die Anzeige kommt, Team bla 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 spielt heute gegen die Wand oder das Wetter, auch das Wetter spielt mit. Einfach diese Lust an Wortspielen, an Kreativität, die sich festhalten, auch niederschreiben, da ist schon mal viel gewonnen. Eine Übung, ganz einfach, wirklich perfekt für irgendwelche Reden, Einstiege in Vorträge, Rule of Three. Also die Regel von drei. Eine Dreiglättrigkeit kennt man aus der Rhetorik, das erzeugt ein Muster. Eins ist einfach mal Zufall, beim zweiten Mal wird ein Muster bestätigt und wenn dann das dritte aus dem Rahmen rausfällt, dann entsteht schon mal eine Erwartungsverletzung. Also ich erwähne ganz gern, wir haben ja über meine Biografie noch nicht gesprochen, aber wer tief googelt, findet auch noch ein paar Comedy-Inhalte von mir. Ich habe tatsächlich auch Bühnenerfahrung und habe da einen Mix gemacht aus Comedy, Musik und kommerziellem Misserfolg. Mhm. Das ist so ein Standard-Gag, den ich ganz gerne nutze, zeigt das Prinzip Comedy, Musik und das dritte bricht mit dem Kontext. Kann man für Reden gut verwenden. Mein Kumpel, er ist nicht nur gut im Fußball, im Dart, sondern auch im, keine Ahnung, irgendwo.
Ja.
Also zwei festlegen, drittes bricht raus. Das kann auch ganz simpel sein. Drei Dinge, die ich gern zum Frühstück esse. Toast, Spiegelei, Glühbirne. Also nur einfach, muss jetzt im ersten Moment noch nicht mal lustig sein, sondern sich einfach eine Übung zu haben, die einen trainiert, aus dem Rahmen zu denken. Dann Übertreibungen. Ganz klassisches Beispiel. Auch gerade, wenn wir jetzt in die Therapie-Richtung gehen. Wir haben manchmal so Glaubenssätze. Ich bin ein Versager. Wir haben den inneren Kritiker. sich mal hinschreiben, was einem gerade durch den Kopf geht. Ich bin so ein Versager. Trash-TV schaut mich, um sich danach besser zu fühlen. Also da einfach sozusagen diese Switches durch Übertreibung, durch Absurdität eine Distanz reinzukriegen. Reframing, dass man belastende Situationen, die einen wirklich belasten, vielleicht einfach mal kurz niederschreibt, versucht einen Witz draus zu machen. Also ich gebe in meinem Workshop gerne das Beispiel, ich hatte über einen längeren Zeitraum eine Baustelle direkt vor meinem Schlafzimmer, die um 7:30 in der Früh losgelegt haben, zum Zeitpunkt, wo ich nicht früh aufstehen musste. Und dann aber, es war belastend, aber dann einmal so den Moment zu nehmen, es ist so geil, dass ich eine Baustelle vor dem Schlafzimmerfenster habe, es gibt nichts Cooleres, als zu hören, wie andere Leute hart arbeiten, wenn man ausschläft. Hat nichts daran geändert, dass die Situation belastend war, aber
du hättest aber auch jemanden umarmen können und Bob sagen können. Das wäre auch möglich gewesen. Ja.
Hat meine innere Haltung dazu etwas verbessert. Also generell so Umdeutungen auch trainieren. Das hilft eben ganz viel für Reframing, um eben auch im therapeutischen Setting da rauszukommen. Oder wenn man seinen, in der Therapie wird es oft angewendet, dass man, wenn man so einen inneren Kritiker hat, der immer einen selbst sabotiert, dass man den mit einer lustigen Mickey-Maus-Stimme nachspielt. Einfach um Perspektiven umzudrehen oder seine Probleme aus der Sicht eines Toasters mal niederschreiben. Das sind so wirklich so Tricks, die auch aus Kreativitätsworkshops kommen, die da alle einzahlen.
Und die machen uns auch fröhlicher? Also machen uns die jetzt lustiger in unserer Wirkung nach außen oder machen uns die auch heiterer nach innen?
Das meinte ich ja am Anfang. Klar, wir müssen irgendwie die Begrifflichkeiten auseinanderkriegen, um darüber konkret in wissenschaftlichen Termini zu reden. In der Realität sind das miteinander verzahnte Effekte. Also vielleicht ist es manchmal nicht nur die Emotion, in die man reingeht oder gar nicht, sondern stärker in diesen kreativen Problemlöse-Aha-Moment oder sowas. Aber die sind eng miteinander verzahnt. Und wenn man dann aber trotzdem irgendwie schafft, noch irgendwie sozusagen diese Heiterkeit reinzukriegen, dann ist der Cocktail perfekt. Aber ich glaube schon, dass die auch heiterer machen können und gleichzeitig hat man irgendwie ein Tool, was einem trainiert, wie man vielleicht auch mal eine Präsentation aufpeppt, um die Leute bei der Stange zu halten. Dann ganz viel einfach Übungen, die man auch in Teams machen kann, dass man, wie gesagt, es muss nicht immer nur Humor oder Heiterkeit sein, sondern erstmal Spiel zuzulassen. Dass man Meetings mit ein tolles Spiel, was ich gerne mache, alle gemeinsam müssen bis 20 zählen. Es darf immer nur eine Person gleichzeitig reden. Sobald, man stimmt sich aber nicht ab, wer dran ist, und es darf nicht immer die gleiche Person hintereinander sprechen. Das heißt, man muss auch schon mal trainieren, welchen Platz nehme ich ein, soziale Interaktion. Und sobald aber dann irgendwie zwei Personen gleichzeitig die Zahl sagen, muss man wieder von vorne anfangen. Scheitern. Einfaches Spiel löst aber sozusagen, kann im Team einfach schon mal Lachprozesse auslösen. Wie gesagt, dann so Übungen, einfach sich anzutrainieren, mal gewohnte Mechanismen anders zu machen. Statt Zähne zu putzen mit rechts, mal mit links Zähne putzen. Die Treppe mal auf allen Vieren runtergehen. Einfach um Routinen für sich zu haben, die einem zeigen, ich muss nicht in meinen gewohnten Mustern bleiben, ich kann ausbrechen. Das sind alles sozusagen praktische Biohacking-Tipps, die man jetzt machen könnte.
Andreas, fällt dir was ein im Zusammenhang mit Humor, Leichtigkeit? Wahrscheinlich, wenn ich jetzt auch noch Stimmungsaufhellung dazu sage, dann wirst du sagen ja. Ansonsten wirst du wahrscheinlich sagen nein. Aber im Bereich Supplements, Ernährung, Lifestyle, irgendwas, was da einzahlen könnte? Ich meine, wir haben das Thema Aufhellung der Stimmung, haben wir natürlich, und da wissen wir, was wir tun. Da schauen wir, dass wir unser Omega-3-Ding in Ordnung halten, dass wir vielleicht mit Microdosing ein bisschen was probieren, dass wir aufs Lithium schauen. Aber ansonsten, glaube ich, können wir da auf der Substanzebene, substanziell tun wir halt nicht so wahnsinnig viel.
Man könnte natürlich immer über Supplements nachdenken, die Gehirndurchblutung anregen. Also sprich, sowas wie Ginkgo Biloba würde ich wahrscheinlich relativ fix mal anschauen, weil das ist immer wieder ganz erstaunlich, was das Zeug unabhängig von der Apothekenwerbung im Fernsehen tatsächlich kann. Das wäre eigentlich auch so der einzige Teil, dass man sagt, also quasi die Durchblutung, Nährstoffversorgung im Gehirn. Wahrscheinlich ist auch das Thema mit der Zellmembran nicht ganz unerheblich. Also es ist so irgendwie so zwischen dem, es gäbe so ein paar Geschichten, ich glaube 3 Eier am Tag würden helfen. Und das feste Wissen, dass man sich damit gegen die...
Ja, Andreas, wenn ich mal darf, ich glaube, ich kann dir da eine Vorlage auch geben, weil man kommt wieder in ähnliche Empfehlungen rein. Wir haben jetzt immer von diesen Top-Down-Prozessen, also ich nenne es jetzt mal Top-Down, dass wir über unsere Heiterkeit und über unsere Kognition in die Emotionen und auch in die Körperlichkeit reinkommen, in die Neurophysiologie. Das ist ein Wechselwirkung. Also wir kennen immer genauer den Zusammenhang auch zwischen Depression und Mikrobiom oder auch Entzündungen, die im Körper sein sind, die auch depressive Bilder und zumindest verursachen. Ich bin immer kein Fan von monokausalen Erklärungen, aber das heißt, vielleicht gelingt es nicht, über all diese Prozesse, die ich gerade sage, top-down reinzugehen, sondern wir müssen erstmal an der körperlichen Ebene ansetzen, Omega-3-Index hochkriegen, Vitamin-D-Spiegel hochkriegen, einfach die Basics, Mitochondrien-Energie stärken, um überhaupt wieder die Möglichkeit zu haben, diese Switches, diese zellulären Verknüpfungen zu machen. Die ehrliche Antwort wird wahrscheinlich sein, man muss an beiden gleichzeitig arbeiten, weil es nicht nur von oben nach unten und nicht von unten nach oben ist, sondern immer in einer Wechselwirkung. Und dann alle Basics, die ohnehin schon bekannt sind, werden mit Sicherheit da einzahlen. Also das, glaube ich, ist die Erklärung. Richtig, Andreas? Und
Fix.
Dann gerne noch ergänzen, falls dir dann noch was einfällt. Aber
Es ist tatsächlich Humor. Humor ist die Lösung für alles, aber exogene Humorzuführung erscheint mir tatsächlich schwierig zu funktionieren.
Hat vielleicht auch ein bisschen was von diesem Dopamin-Thema, das du angesprochen hast, Bastian. Mhm. Oder dass wir, wo wir auch diese Folge jetzt gemacht haben dazu, in dem Moment, wo ich mir von außen einen zu starken Trigger für etwas hole, das eigentlich in mir selbst entstehen sollte, bringe ich was durcheinander.
Ja.
Und wenn ich das zu regelmäßig mache, dann kann es schon sein, dass dann mein inneres Haushaltssystem ein bisschen aufhört, gescheit zu funktionieren.
Ja.
Und vielleicht ist es auch so, dass wir beim Humor ein bisschen aufpassen müssen, dass wir ihn aus uns selbst entstehen lassen und dass wir ihn zu einer inneren Haltung entwickeln und dass wir ihn, es gibt ja auch für Dankbarkeit, glaube ich, keine Supplements, weil ich auf dieser Parallelität von Heiterkeit und Dankbarkeit heute so gerne herumreite. Es gibt ja auch kein Dankbarkeitssupplement, sondern da gibt es halt das Dankbarkeitstagebuch, mit dem wir erstaunliche Wirkungen erzielen können. Und ich glaube, wenn wir an die Heiterkeit ähnlich herangehen, dann kann uns das schon ganz schön weiterbringen.
Ja, also unbedingt. Wie gesagt, alles, was in dieses Spiel gemeinsam im sozialen Kontakt, Assoziationen, eben das Bob-Beispiel zulassen. Also das schöne Ding ist, wir müssen bei Humor ja auch gar nicht so viel, wie nenne ich es jetzt, aktiv machen. Wir müssen aufhören, aktiv zu unterdrücken. Wir müssen Humor wieder ermöglichen, zulassen, gerade wenn es jetzt auch um Teamsettings, im beruflichen Kontext und dergleichen geht. Also das sprudelt im Idealfall von selber. Klar, man kann das sozusagen eben mit verschiedenen Methoden, wie wir besprochen haben, unterstützen, aber wir sollten vor allem in erster Linie auch mal aufhören, uns immer nur rigide, alleine schon durch die deutsche Sprache, durch das Sie wird manchmal so eine künstliche Wand irgendwo reingezogen, wo sonst vielleicht Connection und Humor entstehen könnte.
Mhm.
Also das ist so ein bisschen so mein Appell. Ja. Aber eben wie du richtig sagst, es sollte Humor, wenn Dopamin durch Humor getriggert wird, dann ist es zum einen meistens in den Gesamtkontext durch Oxytocin nochmal mit eingepattet. Das ist nicht so ein künstliches, boah, man wird auf einmal komplett mit so einer Spitze überfordert.
Ich glaube, wir haben das Humorthema relativ gut
humorfrei und überarbeitet.
Humorfrei, ja. Wenn es nicht um Humor geht, bin ich lustiger.
Nein, ich finde, es war gut. Es war, glaube ich, richtig lehrreich und vielfältig und hat auch diese vielleicht einen Blick ein bisschen geöffnet und geschärft auf ein Ding, von dem wir bisher geglaubt haben, das muss von selber passieren. Das begegnet uns. Und ich glaube, wir haben die Möglichkeit, Heiterkeit und Humor mehr in unser Leben hineinzubringen. Und das macht das Leben besser und lebenswerter, auch ein bisschen länger und auch ein bisschen gesünder. Und das ist ganz
schön. Ach so, ja. Um das vielleicht noch anzuerwähnen, es ist es gab sehr lange Studien auch hinsichtlich Langlebigkeit und gesundes Altern und dergleichen, ob es da Benefits gibt. Da wurde aber zu lange nicht hingeschaut, welche Form von Humor, verletzend versus nicht verletzend. Also wie gesagt, es gibt vier Typen, entweder sozial verletzend, sozial verbindend, selbstverletzend, sich selbst aufwertend. Mhm. Wenn man da genauer hinschaut, gibt es sehr gute Hinweise, dass es eben doch auch lebensverlängernde, begünstigende Wirkungen hat. Eine relativ neue Studie, die müsste ich euch nochmal nachschicken. Davor galt nämlich lange sogar die umgekehrte Hypothese. Und zwar unter der Annahme, dadurch, dass wir humorvoller sind, sind wir zwar gelassener, aber wenn wir gelassener sind, nehmen vielleicht auch manche medizinische Probleme nicht so ernst, sozusagen eher in diese Lähmung reinzukommen. Okay. Und dementsprechend, da galt lange auch die Hypothese, dass Humor vielleicht sogar kontraproduktiv für ein langes, gesundes Leben sein kann. Deswegen die Antwort, es kommt darauf an, man muss wirklich diese positiven, selbststärkenden Formen von Humor einfach in den Mittelpunkt stellen.
Lieber Bastian, ich habe mich sehr gefreut, dich wiederzusehen und wiederzuhören. Es ist immer sehr lehrreich und immer überraschend. Apropos überraschend, Stefan, bevor wir uns gegenseitig noch mit Dankesöl salben, was machen wir denn in der nächsten Episode?
Wir beantworten Fragen, oder du vielmehr beantwortest Fragen von Hörerinnen und Hörern. In der letzten Folge der Staffel 17.
Genau. Was mir die Gelegenheit gibt, darauf hinzuweisen, ich bin ein ganz böser Mensch. Ich lese meine WhatsApps ab und zu, meine Instagram-Messages vielleicht, meine E-Mails auch ab und zu. Aber wenn es um das Thema Q&As für die Biohacking-Praxis geht, ignoriere ich die zwischenzeitlich. Bitte nutzt die E-Mail-Adresse für die Leserfragen, dann kommen sie in der richtigen Mailbox an, dann werden sie richtig sortiert und dann seid ihr auch bei der nächsten oder übernächsten Q&A sicher dabei.
Die fast sicher. Wenn wir alle unterbringen würden, dann wäre es ein bisschen eine lange Folge. Aber ich habe jetzt Gott sei Dank ein bisschen Zeit gekriegt von dir nachzuschauen, wie die E-Mail-Adresse lautet. Sie lautet fragen@biohacking-praxis.de.
Und auf bitte keinen Fall Sprachnachrichten.
Doch, die kann man schon, ach so, kann man schon schicken, die werden nur nicht abgehört.
Ja, wenn man ganz sicher gehen will, dass sie nicht abgehört werden, dann.
Also ich bin quasi the dead end of the Internet. Insofern macht's was Vernünftiges, abonniert's Newsletter, empfehlt uns weiter, tut's was, damit es uns weiter gut geht, dann geht's euch auch besser. Bastian, von meiner Seite wirklich danke. Er hat Spaß gemacht, was jetzt bei einer Humorfolge auch nicht ganz unerwartet war. Den Witz mit dem Opa habe ich mir behalten. Mhm. Und Stefan, alles andere müsst ihr jetzt untereinander regeln.
Ich sage auch erstmal nochmal Danke. Falls irgendjemand das Bedürfnis hat, den Spagat im Kopf hinzubekommen, wie ich vom Prolonscheinfasten auch zum Humor zusammenkomme. In meiner Biografie macht das irgendwo alles Sinn, aber es ist natürlich ein bisschen Spagat. Schaut gerne auf meiner Webseite auch vorbei. Ich habe sie gerade nochmal neu überarbeitet, weil ich eben auch das Humor-Resilienz-Thema stärker in den Fokus rücken möchte. Ich freue mich auch natürlich über Kontaktaufnahmen, wenn da in irgendeiner Art und Weise Trainings, Workshops, Speaker-Tätigkeiten sind. Ich hoffe, ihr gestattet mir diese Selbstwerbung jetzt nochmal zum Schluss.
Und die Kontakte zum Bastian sind natürlich auch in den Shownotes zu finden, plus die Studien, die er noch nachreichen wird. Und es ist urspannend und interessant, wie viel wir schon wissen über Heiterkeit und Humor.
Auch seine Handynummer, ruft ihn gerne auch abends an. Er ist junger Vater, er schläft eh nie. Insofern
man kann den Humor auch testen.
Nur bitte auch keine Sprachnachrichten. Ich teile deine Abscheu.
Bleibt uns gewogen. Bis demnächst.
Herzlichen Dank.
Bye-bye. Danke.
Danke, Stefan.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.